Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewpartner. Es freut mich sehr. Und zwar ist Philipp Schallberger von den Kaffeemacherinnen in Basel hier. Und wir sprechen zusammen über den Aglio Bullet Kaffeeröster. Hallo Philipp, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hi Ingo, schön bist du hier.
Ja, danke. Ja, genau. Also, was ihr hier im Hintergrund seht, ist die Rösterei der Kaffeemacher, Kaffeemacherinnen in Basel. Schaut unbedingt auch den YouTube-Kanal von Philipp und dem ganzen Team an, unter Kaffeemacherinnen. Und dort findet ihr extrem viele Informationen zu Barista, Kaffee, Hintergrundinformationen. Also ist im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich mein Lieblingskanal auf YouTube. Das vorweggenommen. Wobei auch, bevor wir eigentlich starten in dieses Video, kannst du vielleicht trotzdem nochmals kurz sagen, wer du bist, was du machst und auch ein bisschen, was sind deine Erfahrungen zum Thema Kaffeerösten, wie viel hast du auch schon mit dem Gerät gearbeitet?
Ja, ich danke dir auch für die Möglichkeit, dass wir uns so offen über Rösten austauschen können. Das gibt es ja nicht so viel, deswegen schätze ich das sehr. Also ich kümmere mich hier bei den Kaffeemacherinnen um Kaffee, das machen wir alle, aber so meine Hauptaufgabengebiete sind Rohkaffee-Einkauf und die Entwicklung und Leitung der Rösterei. Mhm. Und dann das Dritte ist, wie bringen wir das eigentlich in den Markt? Also wie die Kommunikation über Kaffee plus da, wo der Kaffee herkommt. Also eigentlich so die ganze Kette Rohkaffee bis fertiges Produkt. Mhm. Und rösten tue ich seit, ja, also so wissen, was ich tue. Seit etwa 2017, ja. Ausprobieren seit 2014. Ja. Ich habe auch auf einem 1-Kilo-Röster das erste Mal geröstet. Ja. Also Learning by Burning, sagt der Marcel Ramsayer. So, also mehr kaputt gemacht. Mhm. Das war ein Probatino, genau, 1 Kilo. So eine fette Maschine und die ist auch irgendwie über 120 Kilo schwer. Mhm. Heute rösten wir in Röstkursen auf einem 1-Kilo-Röster und der ist, was ist der, 16 Kilo schwer oder sowas?
Ja, sowas kann man ganz einfach hochheben.
Und das funktioniert auch. Also da gibt es eine gewisse Evolution. Mhm. Und also ich habe auf kleiner Stufe gelernt zu rösten. Heute rösten wir auf einem 30-Kilo-Röster.
Ja, also das ist da hinten der 30-Kilo-Gießen-Röster, funktioniert mit Gas, wie angeblich bei 30-Kilo-Röstern. Und heute sprechen wir aber über dieses Gerät. Mhm. Was ein bisschen kleiner ist, was mit Induktion funktioniert. Aber vielleicht kannst du auch mal ausholen, warum habt ihr eigentlich den Röster gewählt für die Röstkurse 1? Also im Röstkurs 1 unterrichtet ihr auf diesen Geräten.
Genau. Es gibt einen ganz praktischen Grund, weil du den Markt damit flutest. weil wirklich viele, die sich so ein halbprofessionelles Gerät beschaffen wollen, zu einem Preis, der echt total attraktiv ist, sich auf den Bullet einschießen. Mhm. Also etwas Vergleichbares gibt es jetzt, langsam kommen vergleichbare Modelle. Mhm. Aber wie gesagt, also wir hatten einen 1-Kilo-Röster und der war halt, der kostete das 4-5-fache und war halt 120 Kilo schwer. Und das kannst du dir auch nicht, ziemlich unpraktisch, das ist das Zweite, du kannst es nicht irgendwo hinstellen. Mhm. Das hast ja in der Küche Platz oder Dunstabzugshaube kannst du einfach rösten. Mhm. So, das Zweite oder das Dritte ist dann auch einfach die Reproduzierbarkeit. Das funktioniert hier ganz gut, weil der ähnlich wie ein großer Röster funktioniert. Ja. Und das Vierte ist, was ich eben wichtig finde, ist, wir sind sehr technische Röster. Ja. So, also wir verzichten auf das romantische Element. Mhm. Deswegen ist die Software extrem wichtig. Also wir sind Software-Kinder, also wir rösten auf Cropster und wir sind mit Cropster aufgewachsen, deswegen würde ich nie wechseln. Mhm. Die Software, die hier dahinter steckt, hilft natürlich eben auch, so sich in das einzudenken und wegzukommen von Hals, Nasen, Ohren, also diese HNO-Approach, also wirklich und Augen und schauen, was passiert, sondern sich auch wirklich mit Daten auseinanderzusetzen und aus Daten Informationen zu ziehen. Mhm. Und das kann diese Software. Die hat auch ihre Tücken, aber die Software kann das und das gibt echt mal so ein gutes Bild, wie man jetzt einen Schritt weitergehen kann zur Professionalisierung.
Ja, okay. Also wenn du jetzt mal schaust, weil du kennst ja natürlich eure Röster, aber du arbeitest ja viel auch mit anderen Maschinen, machst auch Beratung. Wenn jetzt jemand kommt und mit dem Gerät arbeiten möchte und so einen Schritt ins Professionelle machen möchte, was siehst du an Stärken, Learnings, die man hier gewinnen kann? Wo sind aber vielleicht auch Abstriche? Wo gibt es dann Unterschiede zu einem klassischen System?
Also das, es gibt so, ich springe ein bisschen im Dreieck rum, es gibt so verschiedene echt richtig gute Stärken. Also ich finde zum Beispiel, dass es nur schon Strom ist, sehr wertvoll. Also ich habe da jemanden mal beraten, der röstet halt mit Solarenergie.
Ja. Ja?
Das funktioniert. Und das ist natürlich fantastisch. Also angesichts der Gaspreise heute und auch in Zukunft und angesichts der ganzen CO2-Bilanzen, die bei Röstereien miserabel sind, kann das wirklich einen Hebel haben. Also das finde ich mal ganz gut. Dann, wie gesagt, ich springe ein bisschen rum. Was ich zum Beispiel richtig schlecht finde, ist, dass hier, dass dieser Abstand von der Öffnung gleich in die Trommel rein so gering ist, also dass das einen dramatischen Effekt hat auf das Aufzeichnen der Daten.
Ja.
Und weil die Sprünge sehr groß sind, weil die Temperatur gleich hier unten gemessen wird. Also das sieht man dann gleich. Und da braucht es einfach auch so dieses Verständnis, aha, das sieht vielleicht gar nicht so gut aus, aber in Realität bewegt sich dann schon nicht so viel, weil er trotzdem 16 Kilo Masse hier auch Temperatur wieder abgeben.
Ja.
Aber das kann verwirren, weil einfach der Röster so schnell reagiert. Und das ist das Dritte. Die Schnelligkeit finde ich sehr gut.
Ja.
Das kann aber auch sehr schlecht sein. Also der reagiert sehr schnell. Wenn ich jetzt mehr Gas gebe, dann geht es ratzfatz.
Ja.
Wenn du ein bisschen mehr Airflow machst, du siehst gleich den Effekt.
Ja.
Also dieser Lag, also diese Zeitverschiebung ist natürlich viel größer auf einem großen System und auf einem Gassystem.
Ja.
Und hier mit Induktion, das geht ratzfatz. Also du spürst wirklich schnell mehr Gas, das spürst du gleich. So, das hat aber auch zur Folge, und das ist das Negative, dass wenn du ein bisschen zu viel Luft reingibst, also den Airflow erhöhst, dann verliert das System sehr schnell an Energie.
Ja.
Und dann merkst du halt, es ist ein Kilo-Röster. Also der speichert schon Wärme, aber nicht so viel wie natürlich ein massiver Röster.
Ja.
Nochmals, ein Kilo Probatino, da habe ich gelernt, 120 Kilo Masse. Gibt es ein bisschen zu viel Airflow, okay, der Röster ist immer noch heiß. Und hier hast du halt, wenn du, sage ich, mit der großen Kelle röstest, dann spürst du das viel krasser. Also, aber wenn du dich so in einem eher engeren Segment bewegst, dann hast du die Stabilität.
Ja. Ah, sehr spannend. Das sind spannende Beobachtungen. Auch das eine Thema mit der Verzögerung, weil das ist ja häufig ein bisschen die Befürchtung oder die Zurückhaltung, was Leute haben bei elektrischen Röstern. Ja. Aber hier durch die Induktion ist er extrem schnell.
Ja, und es ist ein Kilo.
Ja.
Ja, also ich meine, das darf man jetzt nicht überschätzen. Also es ist wirklich, es ist ein Kilo Masse, kannst du ziemlich schnell aufheizen.
Ja.
Und dafür brauchst du jetzt nicht eine 120 Kilo Gasflasche, da Energie reinzuballern, da reicht die 22 Volt.
Absolut, ja, genau. Und wie misst du eigentlich, also arbeitest du, es hat ja den Infrarotsensor drin, den IBTS. Arbeitet ihr mit dem IBTS oder seid ihr klassisch mit dem Bohlensensor, weil ihr das ein bisschen eher kennt?
Ja, wir kennen das mit dem Bohlensensor und haben das so gelernt und uns darauf so eingeschossen. Allerdings ist der Infrarotsensor, ich finde den einfach sehr gut auch für das didaktische Element. Und weil wir auch Röstkurse geben, zu zeigen, hey, das ist wirklich die Bohnentemperatur.
Ja.
Das andere ist ja nur, das ist eigentlich ein Fehler. Ja? Also wir wissen, okay, das passiert ja nicht. Also die Temperatur der Bohne sinkt nicht. Also das heißt Bean Temperature, aber es ist nicht die Bohne, sondern der Sensor. Und der Sensor misst am Ende ja nur sich selbst.
Ja.
Und wenn der hier unten so im Tal, der Tiefe, der Träne ist, dann ist wahrscheinlich die effektive Temperatur und hier ist das, wo sich die beiden treffen. Also ich finde das für die Didaktik sehr wertvoll.
Spannend. Wie siehst du eigentlich so die Learnings, die man aus so einem Gerät ziehen kann für Röstprofil? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich starte mit so einem Gerät, ich möchte irgendwie verstehen, wie funktioniert das Rösten, welche Einflussfaktoren habe ich, später will ich mal auf einem großen Röster arbeiten, sind das Learnings, die ich übertragen kann oder gibt es da dann auch irgendwie Grenzen bezüglich was ich da lernen kann, was ich auf einem großen anwenden kann? Oder sagst du, nein, im Prinzip, durch das, dass es ein Trommelröster ist, kann man schon viel mitnehmen?
Ja, das kannst du. Also du kannst natürlich nie Profile 1:1 übertragen. Das kann man von keinem System.
Ja.
Also das ist eine Unwahrheit. Das verspricht jeder, aber es geht nicht.
Ja.
Allerdings, was man schon machen kann, also man kann sich so in ein System reindenken und sagen, okay, ich kann mal 6 Minuten rösten, 8 Minuten, 10 Minuten, immer gleiche Charge in Größe und dann schauen, was passiert, immer gleiche Endtemperatur.
Ja.
Und das kannst du super gut nachzeichnen mit dem. Das funktioniert hier gleich wie auf dem 30-Kilo-Röster.
Ja.
Ja, und dann kriegst du eine Idee, was kurz-, mittel-, lange Röstung eigentlich kann. Oder du sagst, hey, ich mache eine 10-Minuten-Röstung, immer gleiche Charge in Größe, aber ich mache 3 verschiedene Endtemperaturen.
Ja.
Auch das kann man hier super gut nachzeichnen. Also ich finde das wirklich so ein didaktisches Tool. Mhm. Und deswegen nehme ich das für Röstkurse. Ich kenne welche, die produzieren da, also haben ihre Rösterei und rösten auf einem 1 Kilo.
Ja.
Da musst du echt ballern.
Ja.
Aber für das didaktische Element und eben mit dieser Software zu lernen, finde ich das in dem Segment zu dem Preis unübertroffen, weil es dir wirklich hilft, zu verstehen, was du eigentlich tust.
Mhm.
Und es nimmt dieses Glückselement weg und dieses ich muss immer schauen, was passiert, Element weg. Das wäre vielleicht noch was, was mir gerade einfällt. Das ist natürlich auch sowas. Hier, wenn du den lange rausnimmst oder viel, dann reagiert der Sensor natürlich auch ganz krass und es gibt ja falsche Informationen.
Ja.
Und deswegen würde ich eigentlich nie...
Ja.
Also von mir aus könnte man, brauchst das gar nicht.
Ja.
Also das kann man eigentlich zulassen. Mhm. Also ich glaube, das ist mehr, sobald das Teil hier ist, hat man das Gefühl, dass man es benutzen muss.
Ja.
Aber ich würde das einfach zumachen und sich wirklich darauf fokussieren, was passiert mit den Daten. Und ich sehe ja den Kaffee hier unten.
Mhm. Ja, spannend, weil ich sehe es genau gleich. Also für mich ist auch so der Probenzieher. Ich glaube, das mussten die wahrscheinlich machen, weil die Leute einfach bei einem kleinen Trommelröster das suchen.
Ja.
Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob du irgendwie ein, wie schwer ist euer 30 Kilo Röster? Wie
viel? Boah, alles in allem ist, ich kann es eine Tonne vielleicht.
Ja, ob du so eine Tonne Stahl hast und dann mit dem Probenzieher was rausnimmst oder ob du 16 Kilo hast und dann das sehe ich auch ein bisschen. Aber es hat ja ein Fenster und es hat ja, kann mit dem Ohr hören, Nase und so weiter. Also das kann man alles auch.
Ja, das sieht man ja richtig gut. Es hat ja diese ziemlich aggressive Lampe, die ist so aggressiv, dass man dann wirklich auch sieht, was hier passiert.
Ja.
Und die Bohnen, die bewegen sich ja nicht so schnell, sondern man sieht ja auch, wie die kurz stehen. Und irgendwann kriegt man so ein Auge dafür, wie etwa der Kaffee dann bald in den ersten Crack kommt. So.
Okay, spannend. Also ich habe schon einige Bullet-Röstprofile entwickelt. Und vielleicht kannst du mir ein bisschen erklären, wie seid ihr da vorgegangen? Wie geht ihr das an bei den verschiedenen Kaffees?
Also das Allerwichtigste für uns ist, wir nehmen immer die gleiche Chargengröße.
Ja.
So, und wir haben jetzt Profile mal für dich gemacht und wir haben jetzt für uns auch nochmals Profile gemacht mit 800 Gramm.
Ja.
Und daran rütteln wir nicht.
Ja.
Also ich finde, mit 800 Gramm kann man hier so ziemlich alles machen. Also mit 800 Gramm kannst du Filterkaffees machen, hell, mittel, dunkel. Du kannst Espresso machen, hell, mittel, dunkel. Ich würde ein Kilo rösten, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich so eine längere Röstung vielleicht für Vollautomaten haben.
Ja.
Mhm. Du kannst auch 1000 Gramm Filterkaffee rösten, das geht alles.
Mhm.
Allerdings so, wie wir gerne rösten, was wir gerne im Kaffee erwarten, ist so 800 Gramm unsere Allzweckwaffengröße.
Ja.
So, und diesmal gesetzt.
Mhm.
Und wenn wir mal was gesetzt haben, ist wie bei Espressomühle einstellen, dann würde ich da, wie das Gewicht,
wenn
du sagst, hey, ich nehme 19 Gramm, dann nimmst du immer 19 Gramm, jetzt geht es nur noch um den Mahlgrad.
Mhm.
Sagen, okay, wir nehmen 800 Gramm.
Ja.
Und dann würde ich auch kurz, mittel, lang rösten.
Mhm.
Und dann schauen, was passiert.
Ja.
Und immer mit der gleichen Endtemperatur.
Mhm.
Und wenn du das gemacht hast, dann sagst du, okay, ich finde zum Beispiel, ich sage jetzt mal 6, 8, 10 Minuten.
Ja.
Ich habe 8 Minuten, also 800 Gramm, 8 Minuten, schmeckt es mir, aber noch nicht so ganz.
Ja.
Dann würde ich 800 Gramm, 8 Minuten und 3 verschiedene Endtemperaturen.
Mhm.
Also dann vielleicht noch etwas mehr Energie am Schluss oder etwas weniger Energie am Schluss.
Ja.
Und dann näherst du dich wirklich immer so an.
Ja.
Ich will nur einen Parameter ändern, wie beim Espressomühlen einstellen.
Ja.
Und sonst hast du 2 Moving Targets und dann wird es schwierig. Aber ich würde immer nur eines runterbrechen.
Mhm.
Also zuerst Länge definieren, also zuerst Gewicht definieren, Länge definieren und dann noch die Endtemperatur.
Ja.
Und dann kannst du schauen, okay, wie lange ist der eigentlich entwickelt und so. Und dann ist das vierte. Aber mit der Zeit, wie du röstest, das ist mehr als die halbe Miete.
Ja. Und wenn du sagst, unterschiedliche Endtemperaturen, sprichst du dann von unterschiedlichen Röstgraden, also dass man verschiedene Röstgrade
dann ausprobiert.
Das ist schon mal ein spannendes Learning für die Leute. Das heißt, wenn du an Röstprofilen arbeitest, dann ändere nicht zu viele Sachen aufs Mal, sondern Schritt für Schritt, eins nach dem anderen.
Ja.
Okay. Und wie du hast gesagt, verschiedene Endtemperaturen, das heißt, da sprichst du nach verschiedenen Röstgraden.
Mhm.
Wie du hast gesagt, mit unterschiedlichen Temperaturen am Ende arbeiten. Das heißt, denkst du hier in Development Time, also das bis zum First Crack und dann am Ende mit unterschiedlichen Temperaturen arbeiten? Oder wo oder wie nimmst du diese Temperaturveränderungen
vor? Ja, das wäre eben so das Dritte, was ich dann ändern würde. Mhm. Also du kannst natürlich, es gibt 2 Varianten, wie du da hinkommst. Du kannst sagen, hey, ich nehme jetzt einfach mal 1 Minute 30 als Entwicklungszeit.
Ja.
Ja? Ob ich jetzt auf 200 Grad, 198 oder 196 Grad ändern oder enden werde.
Ja.
Wenn ich aber in 1 Minute 30 200 Grad erreichen möchte,
ja,
so, dann muss ich ziemlich viel Gas geben, mhm, oder weniger Gas wegnehmen.
Ja.
Und wenn ich 196 Grad erreichen möchte, dann, mhm, muss ich wahrscheinlich ziemlich viel Gas wegnehmen, dass der, ja, dann so einbricht. Mhm. Ja? So, und dann spiele ich mit dem Gas. Mhm. Du kannst natürlich auch die Variante machen, dass du ein Profil hast und es ist hier der erste Crack und du lässt es einfach weiterlaufen.
Ja.
Ja, dann hast du aber nicht nur die Temperatur erhöht, sondern natürlich auch immer die Röstzeit.
Ja.
Und das sind zwei verschiedene Arten der Entscheidungsfindung. Mhm. Und ich würde beide ausprobieren.
Ja.
Und da gibt es halt so verschiedene Ansätze. Also entweder länger rösten, kurz entwickeln.
Ja.
Oder kurz rösten und länger entwickeln.
Ja.
Beides finde ich lecker. Mhm. Beides hat einfach einen anderen Charakter.
Ja. Mhm. Das heißt, das hängt auch damit zusammen, was für einen Kaffee man rösten möchte.
Genau, das weißt du ja am besten. Das, mhm, weiß jeder für sich am besten, hey, was, mhm, man eigentlich mag. Und so, mhm, solange es schmeckt, ist alles richtig.
Geht ihr da eher so konzeptionell vor oder eher sensorisch? Also, dass ihr sagt, ihr habt einen Kaffee, ich habe diese Faktoren, also Zeit, Endtemperatur, mhm, ich mache dann eine Versuchsreihe und verkoste die nebeneinander? Oder geht ihr das eher so ein bisschen konzeptioneller an?
Ich glaube, ziemlich konzeptionell. Mhm. Wir machen sehr wenige Versuche,
ja,
weil wir an unsere Röstsprache glauben. Oder, ja, wir haben das schon so viel mal gemacht, dass wir wissen, wenn wir das machen, hat das diesen Effekt, ja, sensorisch. Und da würde ich auch raten, wenn man die Versuchsreihe startet, würde, ja, ich jetzt nicht 100 Experimente machen, sondern vielleicht 3,
ja,
aber die müssen nicht nur graduell abweichen, sondern ziemlich klar.
Ja.
Und das würde ich auch so machen, wie nochmal, Espressomühlen einstellen, mhm, würde ich jetzt nicht 19,1 Gramm und dann 19,3 nehmen, sondern, ja, 19, 20, 21.
Ja.
Und dann sage ich, aha, 20 ist am besten, aber noch nicht gut und dann die minimen Einstellungen, ja, vornehmen. Deswegen, mhm, auch hier, ich habe das ziemlich radikal gesagt, 6, 8, 10 Minuten.
Ja.
Da gibt es einen deutlichen Favoriten, mhm, und dann die kleinen Abweichungen machen. Mhm. Und so gehen wir eigentlich immer vor. Also harte Unterschiede und dann ins Detail rein.
Okay, spannend. Ich kriege dann immer wieder mal Fragen von Leuten zu euren Profilen, die sagen, ja, ich möchte jetzt aber zum Beispiel 300 Gramm oder 500 Gramm, ja, rösten. Und ihr habt dann eigentlich in eurer Empfehlung 800 Gramm.
Ja.
Wie kann man dann eigentlich das auf die Batchgröße anpassen?
Gar nicht. Neues,
ja,
Profil.
Ja.
Also wir sind da. Also es ist nicht möglich. Also ich kann jetzt nicht ein 500, das Profil, das wir entwickelt haben für 800 Gramm, ich kann da nicht 500 reinschmeißen,
ja,
und dem einfach folgen.
Ja.
Auch wenn es optisch gleich ausschaut, mhm, sieht es ja anders aus.
Mhm.
Weil die 500 Gramm haben jetzt natürlich relativ gesehen mehr Energie aufgenommen.
Ja.
Und die schmecken dann, auch wenn es eine kürzere, mhm, Röstung ist, schmecken die ziemlich röstig.
Ja.
Weil die einfach mehr Energie aufnehmen.
Ja.
Und Morten Münchow sagt eben, glaube ich, Rate of Power.
Mhm.
Also die Intensität der Energie, die jetzt eine Bohne aufnimmt. Und ich finde das, ja, einen sehr wichtigen Begriff und wir arbeiten auch immer mehr, ja, mit dem. Da kann es also sein, dass dein Profil X und der Kaffee Y, die sehen genau gleich aus,
mhm,
aber wenn du mehr oder weniger Energie gibst, dann schmeckt er trotzdem unterschiedlich, auch,
ja,
wenn die Kurve gleich ausschaut.
Ja.
Und das ist natürlich noch viel drastischer, wenn die Batchgrößen unterschiedlich sind.
Mhm.
Deswegen würde ich ein komplett neues Profil erstellen.
Ja.
Und wir haben dann für uns eben auch hier beim großen Röster, also das hat dann natürlich Konsequenzen. Also,
ja,
wenn wir sagen, du, da hat jemand eine Bestellung von 7 Kilo,
ja,
aber dieses Profil rösten wir noch auf 20, mhm, dann müssen wir sagen, nein, wir brauchen noch etwas mehr Abverkauf,
ja,
denn sonst schmeckt der Kaffee nicht so, wie wir wollen.
Ja.
Das heißt, für die regelmäßig bestellen, also eigentlich unsere eigenen Shops,
ja,
die wissen, aha, wir können in 45 Packungen Chargen bestellen,
ja,
dann wissen wir, aha, zwei Bestelleinheiten gleich, mhm, ein Batch.
Ja.
Ja, also das muss man wirklich zu Ende denken.
Ja, okay, spannend. Und für Heimröster in dem Fall dann auch. Also würde ich sagen, ihr könnt jetzt natürlich mit den Profilen starten, die ihr zur Verfügung stellt. Da haben wir was, womit alle starten können. Mhm. Wenn die aber dann sagen, ja, ich möchte andere Batchgrößen rösten, dann müsste man wirklich dann nochmals am Profil arbeiten. Muss man, ja, dann halt individuell. Man kann ja zum Beispiel dann das Profil, was ihr zur Verfügung stellt, als Referenz nehmen und dann sensorisch eigentlich evaluieren.
Genau, also was man natürlich machen kann, ich würde die gleiche Starttemperatur nehmen, aber das, ja, Startgas verändern.
Ja.
Also das wäre eigentlich das Einfachste, was man, ja, machen kann. Ja.
Mhm. Okay, spannend. Erreicht ihr überhaupt eigentlich geschmacklich mit dem kleinen Gerät die gleiche Qualität wie mit dem großen? Weil es gibt Leute, die sagen, auf kleinen Röstern kann man gar nicht gleiche Geschmacksprofile erreichen wie auf dem großen Produktionsröster.
Ich würde ziemlich selbstbewusst sagen, ja, wir kommen sehr, sehr nahe dran. Also wir haben jetzt das bei uns und für unsere 5 Kaffees, Rohkaffees, die wir das ganze Jahr über hier haben, haben wir Profile erstellt. Und da war wirklich die Idee, dass der annähernd gleich oder gleich schmeckt wie vom Großen. Und ich glaube, dass, glaube zu sagen, 80% würden das nicht merken.
Ja.
Und wir haben dann bei uns im Team, war es auch so, 60% haben es gemerkt, die anderen nicht.
Ja.
Finde ich ziemlich gut.
Ja.
Also komm, jetzt kann man das noch verfeinern.
Ja.
Aber es ist also möglich, sehr soliden Kaffee damit zu rösten.
Ja.
Also es gibt ja, also der Flavio Lissandrello von Biersbach, der hat ja mal 3 Tonnen pro Jahr auf dem Ding geröstet.
Ja.
Und das schmeckt halt wie ein richtiger Kaffee. Also das schmeckt, das geht alles. Also man kann da wirklich richtig gut Kaffee rösten.
Mhm.
Und man muss nicht einen großen Röster haben, um guten Kaffee zu rösten.
Mhm. Okay, spannend. Geht eigentlich jetzt bei verschiedenen Bohnen, arbeiten mit unterschiedlichen Röstprofilen, also im Konzept unterschiedlich. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt irgendwie Peaberries, ihr habt irgendwie eher einen harten, hochgewachsenen oder dann eher einen Robusta. Habt ihr da grundsätzlich unterschiedliche Konzepte oder sind das eher Nuancen, die ihr da anpasst?
Wir würden bis zu 2/3 der Röstung gar nichts ändern.
Ja.
Dann wird es interessant, denn gewaschene Kaffees, die haben die Tendenz, also gewaschene Kaffees und die ziemlich hart sind, die haben die Tendenz, vor dem ersten Crack etwas anzusteigen und dann fallen sie ein, also in der Rate of Rise.
Okay.
Ja, also die verlieren richtig viel Energie und geben Energie ab. Also sie verlieren Energie. Naturals, wenn du die nicht bremst, dann ziehen die so weg wie eine Rakete und die Rate of Rise, die macht so, na, die geht dann einfach weiter nach oben. Und Honeys verhalten sich ähnlich wie Naturals. Also ich würde da einen großen Unterschied machen zwischen Nachernteprozess.
Ja.
Und das heißt für uns, bei Naturals nehmen wir am Schluss, so nach 2/3, immer mehr Energie weg.
Ja.
Und bei Gewaschenen nehmen wir hier so nach 2/3 Energie weg, aber dann ziemlich spät den Rest.
Okay.
Also da pumpen wir noch mehr Energie rein, dass der nicht einfach so die Rate of Rise nicht so über die Klippe springt.
Mhm.
Denn dann kommst du, dann wird der Kaffee zu hell und du hast zu wenig Energie und jetzt musst du wieder Energie nachschieben, dann backst du den Kaffee und dann wird es nicht so, wie du eigentlich möchtest. So.
Okay, spannend.
Ich würde da wirklich so, wir haben so dieses 1/3, 2/3, ist mega präzise, ne? Also 1/3, 2/3 Konzept.
Ja.
Nach 2/3 der Röstung reagieren wir und vorhin möglichst wenig tun.
Also nach 2/3 der Gesamtzeit, nicht 2/3 bis zum First Crack.
Ganz
okay, spannend. Und wie ist es mit diesen ganzen experimentellen Kaffees, mit diesen anaerob fermentierten Carbonic Maceration und so?
Ja, ja, das ist eine andere Geschichte. Und da fuchsen wir uns jetzt auch als Team noch mehr rein, da wir diese Kaffees auch mögen und dieser Markt wird größer und die Kaffees werden immer experimenteller in Zukunft.
Ja.
Hat auch damit zu tun, dass wenn sich die ganze Umwelt ändert um deine Farm und vielleicht die Konditionen nicht mehr so gut sind, musst du vielleicht eben nachher in der Prozess noch etwas schrauben.
Ja.
Deswegen werden viele Kaffees auch, glaube ich, immer experimenteller. Nur schon dadurch weiß ich, Klimawandel. Und da muss man sich anpassen. Also wir können jetzt nicht das genau gleiche Natural-Profil nehmen für einen Kaffee, der sogenannt anaerob fermentiert wurde. Also in Fässern oder in einem Behältnis ohne Sauerstoff fermentiert wurde und dann getrocknet wurde als natural.
Ja.
Die Zellstruktur ändert sich komplett, der Kaffee wird viel poröser.
Mhm.
Das heißt, also, der kann nicht mehr so viel Druck standhalten.
Mhm.
Und wenn du jetzt siehst, du baust ja Druck auf beim Rösten.
Ja.
Das heißt, am Schluss der Röstung, wenn du mit viel Druck reingehst in den ersten Crack, kann es sein, auch wenn der Kaffee ziemlich hell ist, dass der schon ölt.
Ja.
Und das sieht halt nicht so schön aus. Und sobald Öl da ist, kann der Kaffee schneller ranzig werden.
Mhm.
Deswegen brauchst du einen anderen Ansatz. Unser Ansatz wäre da also ich habe gesagt, bei Naturals nehmen wir ziemlich graduell dann Temperatur weg nach 2/3. Bei diesen Kaffees würde ich vielleicht noch etwas länger die Temperatur halten, aber dann radikal runtergehen.
Ja.
Also radikal Temperatur killen.
Ja.
Und der Kaffee röstet sich dann von selbst fertig und dann lieber so bei geringer Endtemperatur, aber etwas längere Entwicklungszeit rausnehmen.
Okay.
Das Problem ist, wenn der zu kurz entwickelt ist, dann hat er viel zu viel Essigsäure.
Mhm.
Und die wird echt unangenehm. Und viele von diesen Kaffees bringen viel Essigsäure mit, was okay ist. Aber wenn du jetzt die Röstdauer verkürzt, dann wird der Kaffee total unangenehm sauer.
Ja. Und um dann den Baking zu verhindern, also wenn du die Temperatur zurücknimmst, ist das vor, während oder nach dem First Crack?
Kurz vor dem ersten Crack.
Mhm. Okay.
Killen.
Okay. Ja, gut. Spannend. Ja. Hey, Philipp, Danke fürs Teilen, wie ihr die Profile entwickelt habt. Auch danke fürs Erstellen der Profile. Ihr findet die auf unserer Webseite Roast Travels, aber auch auf der Webseite von den Kaffeemachern, Kaffeemacherinnen. Ich verlinke euch die Röstprofile. Zum Abschluss kannst du vielleicht den Leuten auch noch mitgeben, was ihr bei den Kaffeemachern, Kaffeemacherinnen anbietet und wo man mehr über euch finden kann.
Ja, gerne kaffeemacher.ch oder kaffeemacher.de. Da findet ihr sehr viele Informationen, auch Blogs, wie man zu Hause einfach Kaffee rösten kann. Wir haben auch mal so Dinge getestet wie Popcornmaschine und Brotbackmaschine kommt dann irgendwann vielleicht noch. Ja. Das geht alles. Am Schluss ist es Energie über eine gewisse Zeit, die in Kaffee reingeht. Ja. Mit dem hier machen wir die Röstkurse 1, das ist ein eintägiger Kurs. Mhm. Da arbeiten wir mit 2 bis 3 von denen hier und aus erwähnten Gründen, die wir am Anfang hatten. Dann gibt es aber Röstkurs 2 und da arbeiten wir dann auch auf einem 1-Kilo-Röster, aber eben so ein 120-Kilo fettes Teil, also auch von Riesen. Beim Röstkurs 2 geht es aber dann mehr um das System Rösterei und nicht ausschließlich um das Rösten. Also wir verkosten im Röstkurs 2 fast mehr, als wir rösten. Ja. Im Röstkurs 1 rösten wir mehr, als wir verkosten. Ja. Aber es ist eigentlich so eine graduelle Entwicklung, die auch damit zu tun hat, wer sich vielleicht auch emanzipieren möchte vom Hobby zur Professionalität und vom Hobby zum Teilzeiteinkommen, das wäre so der Entwicklungsgrad Röstkurs 1 zu Röstkurs 2.
Okay, super. Ja, herzlichen Dank, Philipp. Und dann euch weiterhin viel Spaß beim Rösten mit kleinen und großen Maschinen. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.